Beginnen im Vers 17 zu lesen. 1. Korinther 1. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das Kreuz ist das Zentrum des Evangeliums. Das Kreuz ist der Grund, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um zu lehren zuallererst. Auch nicht, um uns ein Vorbild zu geben. Jesus hat immer wieder gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann hat er eines Tages gesagt, okay, jetzt lasst uns hinaufziehen nach Jerusalem und ich muss gekreuzigt werden. Jetzt ist meine Stunde gekommen. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Gekreuzigt zu werden, um zu sterben für uns. Die Jünger haben das nicht verstanden. Die Jünger waren zu sehr geprägt von den damaligen jüdischen Vorstellungen, wie der Messias sein sollte. Auch Menschen heute wollen vom Kreuz nichts wissen. Wir haben hier gelesen, die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit. Botschaft vom Kreuz ist im Gegensatz zum menschlichen Denken. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so Filme wie die Passion über das Leiden Jesu, warum die so umstritten sind. Weil es für die Menschen eine Torheit ist. Die Menschen wollen keinen Messias, keinen Retter haben, der sich aufopfert für unsere Schuld und der ein geistliches Reich baut. Na, die Juden wollten einen Messias, der ein Königreich auf dieser Erde hier aufrichtet, wo sie die Top-Nation sind, die über alle anderen herrschen können, so einen schönen Power-Trip, so einen Machtanspruch haben können, wo sie Wohlstand haben. Das haben sie gewollt. Und die Heiden, und wir sind mehr diesem heidnischen, griechischen Denken näher in unserer Kultur, die wollten vielleicht einen guten Lehrer haben. Die wollten einen Messias haben, der kommt und sagt, hey Leute, ihr seid echt klasse. Ihr seid wirklich gut. Die wollen eine Religion haben, die uns Menschen hilft, dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Religion, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir wollen nicht die Wahrheit hören, dass wir Menschen Sünder sind und dass Gott Mensch werden musste und für unsere Schuld ans Kreuz gehen musste, dass unsere Schuld ihn ans Kreuz bringt, das will niemand hören. Menschen wollen keinen Retter haben, der sie auffordert, nimm dein Kreuz auf täglich, stirb dir selbst und folge mir nach. Das hören die Leute nicht gerne. Und viele Menschen können diese Botschaft vom Kreuz nicht ausstehen. Weil diese Botschaft vom Kreuz, sie zerstört alle menschliche Weisheit. Weisheit der Religionen, wo Menschen sich zu Gott hinverdienen wollen. Botschaft vom Kreuz zerstört jedes menschliche Bemühen, jede menschliche Philosophie, jeden menschlichen Stolz. Botschaft vom Kreuz verkündet uns, dass wir alle in der Sackgasse sind. Dass das, was uns so wichtig ist, Selbstverwirklichung, ist das nicht das große Stichwort dieser Welt? Selbstverwirklichung. Botschaft vom Kreuz verkündet uns, dass alle menschliche Selbstverwirklichung in eine Sackgasse führt. Sackgasse heißt Hölle letztendlich. Bibel malt uns kein schönes Bild vom Menschen. Ich würde sagen, sie malt uns ein realistisches Bild, aber das ist nicht unbedingt das, was wir sehen wollen. Wir würden gern so ein bisschen mehr Kosmetik anlegen, unsere Unreinheiten ein bisschen überdecken. Na, stell dir vor, du gehst irgendwo in Wien oder in Heidelberg in irgendeiner Stadt spazieren und da ist dann meistens in der Fußgängerzone irgend so ein Maler, der seine Dienste anbietet und der sagt, ich male schnell ein Porträt von dir in ein paar Minuten. Und wenn wir uns von so einem Künstler malen lassen, dann ist es uns lieber, wenn der nicht unsere Pickeln mitmalt oder die Akne, die wir vielleicht haben oder der Popel, der mir vielleicht gerade zufällig aus der Nase raushängt. Oder vielleicht, wenn der Kajalstift die Schminke ein bisschen verschmiert ist. Da wäre man nicht happy, wenn der das alles mitmalen würde. Na, wir wollen, dass wir schon ein bisschen schöner dargestellt werden, dass diese Unreinheiten, diese Fehler an uns ein bisschen vertuscht werden. Nun, die Sache ist, dass Gott kein Auftragsmaler ist, wie diese Maler, die auf der Straße rumstehen. Gott malt uns so, wie wir wirklich sind. Nämlich realistisch. Und wir wissen, dass es realistisch ist, was er uns sagt, weil wir wissen eigentlich, dass nicht alles stimmt in unserem Leben. Wollt ihr ein realistisches Bild von eurem Herzen sehen? Dann schlagt mit mir auf, blättert ein Stückchen vor. Römerbrief Kapitel 3. Das ist so der himmlische Fotoapparat, wo Gott uns ein Foto geschossen hat von unserem Herzen und uns das hier entwickelt hat und in sein Wort hineingelegt hat. Römer 3, wir beginnen im Vers 10 zu lesen. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Vers 23 noch dazu, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Autsch. Autsch, das sitzt. Es tut weh, aber das ist die Wahrheit. Aber stimmt es nicht, was Gott uns sagt? Wir wissen, wir alle waren an Orten, wo wir nicht hätten sein sollen. Und wir alle haben Dinge getan, wo wir ein schlechtes Gewissen hatten nachher. Wir alle haben rebelliert gegen Gott. Und deswegen haben wir uns selbst abgeschnitten von dem heiligen Gott, von seiner Liebe, von seinem Frieden, von seiner Gegenwart, das, wonach unser Herz sich eigentlich wirklich sehnt. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes nicht erlangt. Das ist das realistische Bild. Und das ist jetzt etwas, was Gott nicht ausstehen kann. Seht ihr, weil er hat uns erschaffen für eine Beziehung mit sich selbst. Und er liebt uns mehr, als wir uns je vorstellen können. Fragt mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum so ein wunderbarer, heiliger, reiner Gott uns Menschen so sehr lieben würde. Aber er tut es. Und er kann als liebender Vater nicht tatenlos zusehen, unser Leid ansehen, unser Leid unter der Entfremdung, unter der Trennung von Gott. Und er kann nicht zusehen, wie wir uns selbst zerstören. Das ist was er nicht ertragen kann. Er liebt uns zu sehr. Und da ist ein Dilemma in der ganzen Sache. Das Dilemma ist, Gott ist heilig und gerecht und trotzdem hat er uns unheimlich lieb und seine Gerechtigkeit verlangt, dass Sünde bestraft wird, dass Sünde gerichtet wird, dass Sünde gesühnt wird. Stellt euch ein Gericht vor. Irgendein Mörder wird vor Gericht gestellt. Stell dir vor, dieser Mörder hat eine Tochter vergewaltigt und dann umgebracht, wie wir gerade in letzter Zeit wieder so Fälle hatten. Und stell dir vor, dieser Mörder wird vor Gericht gestellt, die Beweise sind erdrückend. Der Richter liest im Strafgesetzbuch nach. Und während er danach liest, bekommt er Tränen in die Augen. Und er ist ganz ergriffen von Barmherzigkeit und sagt, oh, wie furchtbar, lebenslang ins Gefängnis. Und er sagt zu diesem Mörder, ich liebe dich. Und weißt was, ich spreche dich frei. Ist okay, geh nach Hause. Ich denke, unser eigenes Empfinden sträubt sich da dagegen. Das ist nicht okay. Das ist nicht gerecht. Wir würden sagen, nee, so ein Verbrechen, das muss gesühnt werden. Das ist mit uns Menschen. Wir wissen, dass wir missgebaut haben. Wir wissen, dass wir schuldig sind. Wir wissen, dass wir Gottes gute Gesetze und Gebote nicht gehalten haben. Wir sind wie dieser Mörder. Wir sind schuldig. Und wir sehen das, dass Menschen erdrückt sind und beladen sind von ihrer Schuld. Und sie versuchen irgendwie durch menschliche Anstrengung ihre Schuld zu sühnen. Menschen merken genau, es ist nicht okay, einfach zu sagen, naja, macht ja nichts, ist schon okay. Nee, wir wissen, es ist nicht okay. Und das ist das Traurige, wo wir Menschen sehen, die in Religionen drinstecken. Und alle Religionen predigen das, dass du dich im Prinzip selbst zurückverdienen musst, du Gott, Dinge wieder gut machen musst, selbst deine Schuld sühnen musst, irgendwie abarbeiten. Manche sagen, es ist durch Reinkarnation. Du musst immer und immer wieder geboren werden, bis du es endlich richtig machst und deine guten Werke, deine vergangenen schlechten Werke aufwiegen. Was die dir nicht sagen, ist, dass dieser Zug der Reinkarnation, wenn du da mal aufgesprungen bist, dass du nie wieder runterkommst. Weil du wirst nie gut werden. Jedes Baby ist genauso ein stinkender Sünder wie jedes andere. Und übrigens genauso blöd. Ich weiß nicht, was wir gewonnen hätten, wenn wir noch einmal geboren wären. Wir würden einfach wieder bei Null anfangen und denselben Mist bauen wie das Leben davor. Wenn wir dran glauben würden. Gott sagt uns natürlich, es gibt ein Leben und ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt Gericht, dann kommt Abrechnung, dann kommt Rechenschaft für unser Leben. Aber Reinkarnation ist so ein Weg. Oder Leute, die denken, sie müssen Rosenkränze beten oder sonst irgendwas, um ihre Schuld zu sühnen. Sehen im Fernsehen manchmal diese buddhistischen Mönche, die auf den Knien rumkriechen, weil sie glauben, dadurch können sie irgendwas abarbeiten oder sühnen. Oder diese Katholiken, die sich in den Philippinen kreuzigen lassen und sich selbst geißeln, weil sie denken, das gefällt Gott irgendwie auf eine perverse Art und Weise oder damit können sie ihre Schuld wieder gut machen. Und die tun das immer wieder und immer wieder. Weil sie selbst genau spüren, es ist nicht genug. Wir können selbst unsere Schuld nicht sühnen. All diese menschliche Energie und diese menschliche Anstrengung bringt uns keinen Schritt weiter. Und Gott ist gerecht. Und Gott wird Sünde und Schuld nicht ungerichtet lassen. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt Trennung von Gott. Und wir sind böse Menschen. Wir sind Gesetzesbrecher. Das ist eine Tatsache. Und Gott ist gerecht. Aber gleichzeitig ist Gott auch Liebe. Und Gott liebt uns leidenschaftlich und unendlich. Und seine Liebe will uns zu sich ziehen. Spür dir diese Spannung, spür dir dieses Dilemma, was da ist. Ein gerechter Gott, der gerecht richten muss, sonst wäre er nicht mehr gerecht, sondern vielleicht barmherzig, aber ungerecht. Aber Gott ist gerecht. Aber gleichzeitig einer, der uns lieb hat und uns Sünder nahe bei sich haben will. Was können wir machen? Wir gar nichts. Aber was ist die Lösung von diesem Dilemma? Wie können wir diese Spannung auflösen? Und wir können es gar nicht, aber nur einer kann es und das ist Gott. Und er hat es getan. Und weil er uns lieb hat, hat er eine Entscheidung getroffen, die ihn sehr viel gekostet hat, die sehr teuer war für ihn. Darum geht es beim Kreuz. Die Auflösung dieser Spannung finden wir im Kreuz. Vor Grundlegung der Welt, sagt uns die Bibel, hat Gott beschlossen, Mensch zu werden und uns durch seinen Kreuzestod zu erlösen. Und Gott hat begonnen, die Menschen seit dem Sündenfall, von dem wir im 1. Mose 3 lesen, seitdem hat er begonnen, die Menschen darauf vorzubereiten, dass es ein Opfer geben wird für Sünde. Die ganzen Opfer, die wir in der Bibel sehen. Dass ein Unschuldiger Platz von einem Schuldigen einnehmen wird und an seiner Stelle sterben wird. Das ganze Alte Testament ist voll von Bildern. Diese Opfertiere, ein unschuldiges Tier, Sünder bekennen ihre Schuld, legen die Hand auf, bekennen ihre Schuld über diesem Tier und das Tier wird getötet. Und das Blut des Tieres wird auf diesen Sühnedeckel im Heiligtum und später im Tempel gespritzt, bedeckt die Schuld. Gott bereitet die Menschen darauf vor, Stellvertreter. Es sind vier Dinge passiert, als Jesus am Kreuz hing. Das erste ist, dass er, der Unschuldige, der nie gesündigt hat, der so rein und so heilig war, dass er eigentlich direkt in den Himmel hätte auffahren können und sehr okay gewesen, dass er, der Unschuldige, unsere Schuld auf sich geladen hat oder sich unsere Schuld zurechnen hat lassen. Der gesagt hat, okay, du hast eine Schuld, die du nicht bezahlen kannst, okay, überweise sie auf mein Konto. Ich übernehme deine Schuld. Ich zahle sie für dich. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, heißt es, dass den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus wurde für uns zu unserer Sünde gemacht. Und das Kreuz war eine furchtbare Hinrichtungsmethode, war eine grausame Folter, wo Menschen langsam unter extremen Schmerzen verendet sind. Letztendlich aus Erschöpfung erstickt sind. Aber diese körperlichen Schmerzen, die waren das Geringste. Der Horror des Kreuzes war, dass unsere Sünde auf Jesus gelegt wurde. Unsere Sünde, das, was Jesus nie getan hat. Das, was aus seinem ganzen heiligen Wesen verabscheut, was ihm zutiefst zuwider ist. Meine Schuld und deine Schuld und nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt wurde auf ihm gelegt, als er am Kreuz gehangen ist. Das ist schlimmer, als wenn irgendjemand von uns in einer Jauchengrube versenkt würde und da ertrinken müsste. Dinge, wo wir, allein wenn wir dran denken, wo uns schon eine Kotzreaktion kommt und so aufstoßt. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen. Und das Zweite, was Jesus auf sich genommen hat oder auf sich gezogen hat am Kreuz, das war Gottes heiliger Zorn für unsere Schuld. Gottes Gericht, Gottes Strafe für unsere Schuld. Und das hat ihn getrennt vom Vater. Das ist der verzweifelte Schrei von Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Galater 3,13 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus ist zu einem Bestraften, zu einem Verfluchten, zu einem von Gott Getrennten geworden. Und das war der Horror des Kreuzes. Diese geistliche, emotionale Qual, diesen Stress, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist eine Sache, das kann kein Film adäquat wiedergeben. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat unseren Platz eingenommen. Der Unschuldige, den Platz des Schuldigen. Stellt euch wieder ein Bild von einem Gerichtssaal vor. Wieder wird einer vorgeführt. Sagen wir, ein junger Mann hat neu seinen Führerschein bekommen, ist zu schnell gefahren, hat dadurch einen Unfall verursacht, Menschen wurden verletzt, ein Sachschaden ist entstanden. Es gibt Zeugen, es gibt ein Radarbild von ihm, es ist ohne Zweifel, er hat das Gesetz gebrochen, er ist schuldig, das ist keine Frage, und er wird im Gerichtssaal dem Richter vorgeführt. Und als er in den Gerichtssaal reinkommt, mit gesenktem Kopf, schaut er auf, sieht den Richter und sein Gesicht hält auf und er sagt, Papa, Vater ist der Richter. Aber dann, als der Richter den Prozess führt und das Urteil spricht, da fällt ihm die Lade wieder runter. Weil der Richter ist ein gerechter Richter. Und er sagt, okay, du hast den Schaden verursacht, die Menschen verletzt. Das ist die Strafe, die draufsteht. Das ist die Konsequenz. Ich verurteile dich für 100.000 Euro Schadenersatz, Schmerzensgeld und zu 20.000 Euro Strafe, weil du das Gesetz gebrochen hast. Oder wenn du es nicht zahlen kannst, 2 Jahre Gefängnis. Aber Papa, du weißt doch, dass ich nicht zahlen kann. Ich habe gerade mein Abi gemacht. Klick, klick, Handschellen klicken. Gerichtsdiener sind gerade dabei, ihn rauszuführen. Steht der Papa, der Richter, auf und sagt, halt! Und er steigt runter von seinem Podest, Gerichtsbank, legt seine Richterrobe ab, zieht sein Scheckbuch heraus und sagt, hey, ich bezahle. Lass ihn frei. Das hat Gott für uns getan. Nur, dass unser Verbrechen und die Strafe dafür viel krasser war als das von diesem jungen Mann. Vielleicht eher vergleichbar mit dem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber ein österreichischer Priester im Konzentrationslager. Wahre Geschichte. Da war eine Situation, wo irgendein Häftling Brot geklaut hat, weil er hungrig war. Und das wurde entdeckt und ganzen KZ-Insassen wurden zum Rapport gerufen, wurden gefragt, wer war das? Keiner hat sich gemeldet. Okay, dann haben die durchgezählt. Und ich weiß nicht mehr genau, aber 5 Leute oder so wurden einfach rausgepickt, um die Strafe zu empfangen dafür. Wurde durchgezählt. Und die Strafe war, dass sie in den Hungerbunker müssten und verhungern mussten. Und unter den Auserwählten war ein Familienvater, der begonnen hat zu weinen und gesagt hat, ich habe Kinder. Und dieser Priester ist aufgestanden und hat gesagt, ich möchte seine Stelle einnehmen. Der Lagerkommandant hat gesagt, okay. Und er ist für den anderen in den Hungerbunker und ist verhungert, ist gestorben. Lohn der Sünde ist der Tod, ist Trennung von Gott. Jesus hat unseren Platz eingenommen. Jesus hat die Konsequenz unserer Schuld an unserer Stelle erlebt. Er hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. 1. Johannes Kapitel 4 sagt uns, hierin ist Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Er ist die Sühnung für unsere Schuld. Er hat unsere Schuld gesühnt. Und weil er sie gesühnt hat, müssen wir sie nicht mehr sühnen. Eine Schuld muss nicht doppelt bezahlt werden. Wenn die 120.000 Euro von dem Verkehrssünder bezahlt sind, dann muss er die nicht noch einmal zahlen, weil es der Papa schon bezahlt hat. Jesus hat unsere Schuld am Kreuz gesühnt. Das Dritte, was durch Jesu Kreuz passiert ist, nicht nur wurde erstens Jesus unsere Schuld zugerechnet, unsere ganze Lebensschuld, er ist sozusagen zu diesem Schuldschein geworden, der ans Kreuz genagelt wurde. Kolosserbrief spricht davon. Zweitens hat er nicht nur Gottes Gericht für unsere Schuld statt uns erfahren, sondern drittens auch seine Gerechtigkeit. Sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben wird uns zugerechnet. Wird jetzt uns überwiesen auf unser Konto, unsere Schuld auf ihn und sein perfektes, heiliges Leben uns zugewiesen. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Nicht nur, dass Jesus unsere Schuld weggenommen hat, sozusagen unser schwarzes Kleid uns ausgezogen hat und sich angezogen und ans Kreuz getragen hat. Und wir stehen jetzt irgendwie dann so nackt vor Gott, ohne Schuld, aber irgendwie auch mit nichts, was ihm gefällt. Nee, die Bibel sagt uns, wir sind im Gegenzug auch bekleidet worden mit Jesu Gerechtigkeit. Er hat uns sein weißes, heiliges, reines Kleid angezogen. Sein Leben, von dem der Vater gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Du bist bekleidet mit dem Leben Jesu, was er für dich gelebt hat. Und der Vater sieht dich jetzt an und sagt, hey, das gefällt mir. Du gefällst mir, das liebe ich. Damit will ich Gemeinschaft haben. Komm sehr nah bei mir, das will ich segnen. Den, der die Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden können in ihm. Gott schenkt uns nicht nur Barmherzigkeit, das heißt, dass wir was nicht bekommen, was wir eigentlich verdient haben, nämlich eine verdiente Strafe, sondern Gott schenkt uns Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Also bei unserem Beispiel zu bleiben, dass der Vater nicht nur sagt, ich bezahle die 120.000 Euro Strafe für dich, ich begleiche nicht nur deine Schuld für dich, sondern hier, ich überweise noch 500 Milliarden Euro auf dein Konto. Wir sind geistliche Millionäre durch Jesu Werk am Kreuz für uns. Wir sind das Objekt von Gottes Gnade geworden. All diese wunderbaren Dinge, wir sind adoptiert in Jesus als Gottes Kinder, angenommen in ihm. Wir sind Miterben mit Jesus von all diesen wunderbaren geistlichen Segnungen, die Gott für uns hat. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, seiner Gegenwart in unserem Leben jetzt. Diesen Frieden, diese Freude, diese Kraft, diese Freiheit, die das mit sich bringt. Wir haben die sichere Erwartung, dass wir die ganze Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit mit ihm verbringen dürfen. Denkt mal drüber nach. Fühlt euch nicht beschenkt? Wir sind reich beschenkt. Gottes Gnade. Das Vierte, was wir am Kreuz sehen, ist Gottes Liebe für uns. Oh Mann, wenn du dich je fragst, ob es einen Gott gibt, der dich lieb hat, hey, schau aufs Kreuz. Da hat er das ohne Zweifel demonstriert. Er liebt dich ganz praktisch, ganz echt. Er ist ein Gott, der dich so lieb hat, dass er sich selbst für dich aufgeopfert hat. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Römer 5 sagt uns, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gottes große Liebe ist demonstriert am Kreuz, ganz klar, ganz eindeutig. Drei Resultate von Jesu Werk am Kreuz für uns. Schauen wir uns das Ganze nochmal von der anderen Seite an ein bisschen oder fassen wir ein bisschen zusammen. Drei Resultate von Jesu Werk. Das erste Resultat ist in Bezug auf Gott. Seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit ist befriedigt. 1. Johannes 2,2 heißt es, und er, Jesus, ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Unsere Schuld ist gesühnt. Gottes Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Sünde wurde bestraft und gesühnt. Und deswegen kann Gott uns lieben und uns vergeben und uns beschenken und gleichzeitig seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit bewahren. Weil die Schuld gesühnt ist. Das Kreuz öffnet die Tür für Gottes Gnade für uns Sünder. Er kann uns lieben, obwohl wir Sünder sind und dabei trotzdem gerecht und heilig bleiben. Zweites Resultat von Jesu Werk für uns ist in Bezug auf unsere Schuld. Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Wir sind befreit davon. Von unserer ganzen Lebensschuld. Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Schuld vollkommen bezahlt. Epheser 1 sagt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Sind erlöst in ihm. Erlösung, eigentlich ein Wort aus dem Alten Testament. Erlösung, dieses Wort wurde gebraucht, wenn ein Sklave frei gekauft wurde. Da ist ein Sklave, ich kaufe ihn und dann sage ich, komm, ich lasse dich frei. Dann habe ich ihn erlöst. Die Bibel sagt uns, und wir wissen das, wir waren Sklaven der Sünde. Und Jesus hat uns freigekauft. Von unserer Schuld, von der Konsequenz unserer Schuld, von der Macht der Sünde über unser Leben. Wir dürfen anders leben. Wir dürfen frei von Schuld leben. Das dritte Resultat von Jesu Werk am Kreuz für uns ist in Bezug auf unsere Beziehung mit Gott. Nämlich wir sind versöhnt mit ihm. Und wir können all diese Segnungen genießen, die in Beziehung mit Gott zu finden sind. Sinn unseres Lebens erfahren. Das, wonach unser Herz sich sehnt, erfahren. Eine echte Liebesbeziehung mit dem lebendigen Gott. Wir sind versöhnt. Römer 5 heißt es, dass wir, die wir als Sünder Feinde Gottes waren, uns hat er mit sich versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Oder 2. Korinther 5, Verse 17 und 18, da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus. Wir sind versöhnt. Der Weg zu Gott ist weit offen. Wir dürfen jetzt mit Zuversicht und mit Freimut zu Gott kommen. Mit völliger Gewissheit, dass er uns annehmen wird. Mit der Erwartung, dass er uns begegnen will und dass er uns segnen will. Egal, was wir getan haben oder nicht getan haben. Unabhängig von uns. Nämlich nur wegen dem, was Jesus für uns getan hat, wegen seinem Werk am Kreuz für uns. Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, ist der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei gerissen. Dieser dicke Vorhang, der die Menschen vom Allerheiligsten, was die Gegenwart, die Gemeinschaft mit Gott repräsentiert, getrennt hat. Vorhang ist zerrissen. Das ist eine Szene, die ich klasse fand in diesem Passionsfilm. Das ist nicht nur der Vorhang zerrissen, sondern der ganze Boden hat sich gespalten. So. Die Priester haben Panik gekriegt. Weg zu Gott ist weit offen. Und das alles hat Jesus für dich getan. Für dich persönlich getan. Wie wird es wirksam? Nicht automatisch. Gott wird sich uns nie aufdrängen, aber es wird wirksam für dich persönlich durch persönlichen Glauben, indem du das persönlich für dich annimmst. Indem du annimmst, dass sein Opfer dort am Kreuz für dich war, einzige Part im Passionsfilm, den Mel Gibson selber gespielt hat, war diese Hand, die den Nagel gehalten hat, der in Jesu Hand eingeschlagen wurde. Das ist ein machtvolles Statement. Da sieht man, das war meine Schuld, die Jesus gekreuzigt hat. Das müssen wir bekennen. Ich bin ein Sünder. Es war meine Schuld, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Wir müssen Buße tun von unserer Schuld, von unserer Sünde. Wir müssen umkehren. Wir müssen sagen, es tut mir leid. Ich will das nicht mehr. Und dann müssen wir alle Selbstgerechtigkeit hinter uns lassen. Und das Vertrauen, dass unsere eigenen Werke uns irgendwie retten können oder was dazu tun können. Unser Vertrauen auf Taufe oder Kirchgang oder Konfirmation oder sonstige religiöse Handlungen. Lassen das alles zurück und wir sagen, Jesus, ich vertraue auf dich allein. Ich vertraue mich dir an. So wie Luther in diesem neuen Luther-Film, wo er sich demütig auf die Erde geworfen hat und gesagt hat, Jesus, rette mich. Jesus, rette mich. Wir müssen ihm persönlich vertrauen und ihn annehmen als unseren persönlichen Retter und Herrn. Dann wird es wirksam. Hey, das klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Woher kann ich wissen, dass es wirklich stimmt? Das bringt uns zum Ostersonntag, die Auferstehung. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, um zu beweisen, dass ich wirklich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Nämlich Gott selbst, der Mensch geworden ist und für deine Schuld bezahlt hat. Und das eine Zeichen ist, ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen von den Toten. Auferstehung ist das sichere Zeichen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre er nur einer von diesen toten Religionsgründern. Völlig uninteressant. Aber Jesus ist auferstanden. Und das beweist, dass er dein Gott ist und dein Retter ist. Brauchst du Vergebung? Brauchst du neues Leben? Brauchst du neue Kraft? Brauchst du neue Zusicherung seiner Liebe für dich? Schau aufs Kreuz. Sollen wir heute Abend zum Abschluss tun? Wir wollen Abendmahl feiern. Im Abendmahl gibt Gott uns nochmal ein Bild dafür, was er am Kreuz für uns getan hat. Kelch mit dem Blut des neuen Bundes. Zeichen für dieses Opfer. Wo Jesus sagt, ich bin das Opfer, ich habe bezahlt für deine Schuld. Hier, halt das Bild dich vor Augen. Das gebrochene Brot. Es erinnert mich an den zerrissenen Vorhang. Hebräerbrief steht irgendwo, ich glaube um Kapitel 10 rum, dass Jesu Leib dieser Vorhang war, der zerrissen wurde. Wir dürfen zu Gott kommen mit Zuversicht und mit Freimut. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann lass uns Gott um die Dinge bitten, was immer du brauchst. Brauchst du Vergebung, dann bekenn Jesus die Dinge, für die du Vergebung brauchst. Hast du Jesus noch nie dein Leben gegeben, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, diesen Schritt zu tun. Zu sagen, ja, ich will, dass das für mich gilt. Brauchst du neue Kraft, dann sag ihm das. Jesus, da ist Mist in meinem Leben, ich baue den immer wieder, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich bekenne dir das, es muss raus aus meinem Leben. Aber jetzt darf ich auch deine Vergebung in Anspruch nehmen. Danke, dass du bezahlt hast dafür. Danke, Jesus. Und jetzt stärk mich. So wie mein Leib gestärkt wird, wenn ich Brot esse. Stärk mich, wenn ich Abendmahl feiere. Hast du an der Liebe Gottes gezweifelt in letzter Zeit? Mann, halt dir vors Augen. Sein Leib gegeben für dich, sein Blut vergossen für dich. Das Kreuz verkündet dir Gottes Liebe laut und klar. Lass uns beten. Jesus, danke. Danke für deine große Liebe. Und Gott, wir sind so begrenzt. Und wir werden nie ganz verstehen, was dein Kreuz alles bedeutet. Wir werden diesen Reichtum nie völlig verstehen, den du für uns erkauft hast. Aber Gott, die Dinge, die wir heute Abend verstanden haben, die wollen wir festhalten. Und die wollen wir erleben, konkret in unserem Leben. Die wollen wir für uns persönlich in Anspruch nehmen. So bete ich einmal mehr, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dass du uns neue Offenbarung schenkst. Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Und ich bete, wenn wir uns dieses Bild für dein Erlösungswerk ansehen und in unseren Händen halten und daran Anteil haben, dass wir noch tiefer was verstehen von deinem Erlösungswerk, was wir mit unserem Verstand vielleicht nicht begreifen können. Und ich bete Gott, dass wir heute Abend zu heileren und geheilteren und stärkeren Menschen werden, wenn wir uns dir anvertrauen, durch unser Denken an dich und dein Werk für uns. Komm, Heiliger Geist, und zeig uns mehr von Jesus. Darum bitten wir heute Abend in Jesu Namen. Amen.